wusste warum. Ich hatte keine Angst, weil ich wusste, mein Vater und auch, das ist, er passt gut auf seine Sachen auf, aber er ist da auch gut im Umgang damit, auch mir gegenüber. Also ich nenne es mal jetzt, weil er ist gnädig, ne? Er sagt, das ist echt blöd, was du gemacht hast, ne? Aber ist okay. Pass auf nächstes Mal, aber es ist okay. Es war nie, das kam nie wieder vor. Und das ist mir eingefallen, als beim Autoverleihen an Kinder denke ich, ja, Mensch, dein Vater, der hat es so gemacht. Kannst du doch genauso machen. Also da fällt es leicht, wenn man so eine Prägung hat, von der Kindheit her sowas loszulassen und muss ich nicht jetzt sehr überwinden. Die anderen, die diese Erfahrung nicht so gut haben, die sollten es ja auch machen. Aber ich habe da gemerkt, Kindheit wirkt. Es wirkt. Auch nach vielen Jahren, noch nach ganz, ganz vielen Jahren. Ne? Wie viel soll ich dir noch erklären jetzt und so? Und das habe ich auf ein Minimum beschränkt. Ne? Und sie sind wieder gut zurückgekommen, ist alles gut. Erfahrungen, ähnliche Erfahrungen mit ganz anderen, auf anderen Gebieten, wenn wir was verbockt haben, wenn wir schuldig geworden sind, Gott gegenüber oder auch Menschen gegenüber. Und da meine Frage einfach auch in diesem Morgen, wie kommen wir, hat ja ganz viel mit Abendmahl auch zu tun, zu unserem Vater im Himmel, wenn wir was verbockt haben. Wenn das schief gelaufen ist, ein bisschen schief oder richtig schief, und man sich dafür schämt. Wie kommen wir zu unserem Vater im Himmel? Wie kommst du? Und das hat auch mit dem Abendmahl zu tun. Traust du dich? Oder versuchst du, was zu verbergen? Es ist ja so lächerlich, wenn wir Gott vor Gott versuchen, was zu verbergen. Ne? Also wenn ich meinem Vater vielleicht nochmal gesagt hätte, du hast das Auto oder das Schlüssel war schön, ne? Und er guckt dann irgendwie und sagt, was ist denn das hier? Es wäre lächerlich, dem Vater im Himmel irgendwas zu verbergen, weil im Auto hast du ja gesehen, deutlich gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Ne? Und der Vater im Himmel sieht es ja auch. Und er weiß es und er sieht es auch mit Gnade an und mit den ausgestreckten Händen, dass wir um Vergebung bitten dürfen, dass wir sagen dürfen, es tut uns leid, wir wollten es nicht, bitte vergib mir. Und dann ist es gut. Also lächerlich vor Gott was zu verbergen. Also nehmt es einfach mal mit, was ihr vielleicht so ganz irgendwo versteckt habt, wo ihr immer wisst und immer wieder hoch. Es ist lächerlich vor Gott, das zu verbergen. Wir können zu ihm kommen, er wartet nur darauf, sagen, na endlich sagst du es mal, ich weiß es ja alles. Ne? Und wir tragen manche Dinge rum, völlig unnötig. Traust du dich, zu ihm zu kommen? Und jetzt schlage ich mal einen Bogen ein bisschen zu unserem Bibeltext, den ihr ja schon angeschaut habt. Mit welcher Erwartung gehen wir in den Tag oder auch durch unser Leben, mit welcher Erwartung gehen wir da rein? Keiner von uns, denke ich, möchte in den Tag gehen und sagen, ich möchte jetzt an diesem Tag richtig viel Schrott bauen. Ne? Ich möchte richtig Mist machen, dass sich alle aufregen und so, sondern ich denke, jeder von uns geht da rein und sagt, ich möchte es gut machen. Ich möchte meine Arbeit gut machen, da in meinem Job. Ich möchte die Familie gut versorgen, die Kinder und was alles dazugehört. Ich möchte nicht, dass das Essen anbrennt. Das plant ja keiner oder sowas. Und die Frage ist einfach, mit welcher Erwartung gehen wir rein? Wenn du mit der Erwartung reingehst, das muss der perfekte Tag werden. Du wirst keinen Fehler machen, du denkst keinen schiefen Gedanken, du sagst kein schräges Wort. Dann wird es richtig anstrengend, bevor es richtig losgeht. Richtig anstrengend. Und du wirst es wahrscheinlich oder sicher nicht schaffen. Vielleicht merkst du andere nicht, du hast dich so gut unter Kontrolle, dass du es nur selber merkst. Oder gehst du rein mit dem Wissen, ich gebe mein Bestes, klar, aber ich bleibe der Gnade bedürftig. Es werden Dinge nicht alle optimal laufen. Ich werde schuldig werden, vielleicht sogar. Ich werde Fehler machen, ich werde Worte sagen, die nicht gut waren, ich werde Gedanken denken, die Gott nicht gefallen. Wenn du so reingehst und sagst, okay, Gott ist aber da, das weiß ich, dann ist es gut. Wenn ich so in meine Arbeit gehe, in meine Familie oder für mich in der Gemeinde, wenn wir irgendwas in der Gemeinde machen und denken, wow, es darf aber nicht schief gehen, sonst fällt Feuer vom Himmel oder es fällt Feuer hier unter uns irgendwie so im Zwischenmenschlichen. Wie gehe ich da rein? In dem Wissen, wissen, dass es so eine Kultur gibt der Gnade, des Bedürftigseins oder der Gnadenlosigkeit. Und wenn man gnadenlose Leute um sich herum hat, dann traut man sich gar nichts mehr zu machen. Dann machst du so viel Mist, weil du so angespannt bist, dann geht alles schief. Ne? Aber wenn du weißt, okay, ich gebe mein Bestes, aber wenn es schief geht, habe ich viele Geschwister um mich herum, die sagen, das ging jetzt schief, aber mach weiter, ist okay. Oder vielleicht ist es auch nicht dein Ding, probier was anderes. Aber es ist einfach so eine vergebende, eine ermutigende Atmosphäre und so dürfen wir auch zum Abendmahl kommen. Ich könnte keine einzige Predigt halten, auch nach so vielen Jahren nicht. Da gibt es keine Routine. In dem Wissen, du darfst kein falsches Wort sagen. Ich rede relativ frei auf. Da sagt man dann, wenn du alles aufschreibst, kannst du alles ablesen, hast vorher 10-mal geprüft. Und dann wird es so langweilig für alle, weil du auch das nicht sagen kannst, was du eigentlich sagen solltest in einem Moment. Aber wenn ich wüsste, ich darf kein falsches Wort sagen, niemand schräg angucken oder so, dann könnte ich das nicht machen. Dann könntest du die Arbeit als Pastor auch nicht machen, weil du wirst Fehler machen und du bleibst der Gnade bedürftig von Anfang bis Ende. Ich will keine Fehler machen. Ich will es gut machen und ich will helfen. Ich will, dass Gott gefällt und dass es euch gut tut. Aber ich werde es nicht vollkommen hinkriegen. Da gibt es ganz große Lücken immer wieder zwischendrin. Und da weiß ich, ich bin einer, der ist der Gnade bedürftig und ich kann zu Gott kommen. Und deshalb ist mein Thema, steht auch da drüber, geh unter der Gnade. Man könnte es auch allgemeiner sagen, lebe im Bewusstsein dieser Gnade. Dieses Gebet in dem Psalmen, ich lese Vers 8 mal vor, das ist fett gedruckt, um den geht es vor allem. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Lass mich am Morgen hören deine Gnade. Wer betet das? Das ist ein Gebet. David betet es. In welcher Situation? Dann ging es hier viel dreckiger als uns wahrscheinlich allen hier, soweit ich das beurteilen kann. Wir lesen einfach mal den Psalm durch. Ich sage zu allen Versen ein bisschen was. Mir ist es wichtig, ihr nehmt es mal mit. Vielleicht denken wir diese Woche nochmal drüber nach und vor allem den Vers 8. Aber die Situation, die persönliche von David, will ich euch so ein bisschen beschreiben. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deine Treue willen, erhöre mich um deine Gerechtigkeit willen. Also da ist einer in Not, das kann ich sagen, der hat echt Probleme, der wird verfolgt, wird nachher noch deutlich. Und er hängt Gott wirklich in den Ohren und er möchte, dass Gott ihn erhört. Und nachher sagt er auch noch schnell, sofort, möglichst gleich. Er sagt das so, ganz, ganz engagiert, leidenschaftlich, ernsthaft. Und geh nicht, Vers 2, und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Er hat also eine sehr realistische Sicht. Er erkennt, wir sind ja hier im Alten Testament, er erkennt, dass er so wie er ist und lebt, vor Gott nicht bestehen kann, weil Gott in seine tiefsten Tiefen sieht in seinem Herzen. Das ist für ihn keine Frage. Er sagt also, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Das heißt, also du hättest schon Grund, mich anzuklagen, aber vergib mir, ich sage das Neue Testament, jetzt geh nicht ins Gericht, sondern sieh mich gnädig an. Und dann beschreibt er, was gerade so los ist. Der Feind verfolgt meine Seele, also sein Leben, ihn eigentlich, schlägt mein Leben zu Boden, er legt mich ins Finstere, wie die schon lange tot sind. Und mein Geist in mir ist geängstigt, mein Herz ist erstarrt in meinem Leib. Das tut der Übersetzung, bin vielleicht mal ein bisschen fremd, aber ich habe es mal bewusst genommen, vor allem wegen unserem Merkvers, den wir haben. Er ist verfolgt, er ist angeschlagen, er ist in Lebensgefahr, er ist voller Angst, er ist wie gelähmt. Also seine Lebenssituation ist mir ein Albtraum in dem Moment. Und was macht er dann? Mitten in dieser Situation, das ist noch alles nicht vorbei, der Druck ist immer noch da. Dann sagt er Vers 5, ich gedenke an die früheren Zeiten, ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich denke an die früheren Zeiten. Manchmal ist es gut, sich an die sogenannten guten alten Zeiten zu erinnern, wo Gott in unserem Leben Großes getan hat. Und wahrscheinlich, die meisten von uns haben das schon erlebt. Aber man merkt, das ist nicht automatisch drin in uns, dass es automatisch sich abspult, wenn man in Not ist. Man muss sich bewusst erinnern, Gott hat geholfen in dieser Situation, da hat er durchgetragen. In Klammer, warum soll es heute nicht auch tun? Er ist ja der Gleiche. Ich bin da durchgekommen durch dieses große Tal, ich stecke jetzt wieder in einem, aber Gott ist da, er trägt durch. Er erinnert sich an die früheren Zeiten, an all die Taten und spreche von deinen Werken. Erinnert sich an die Geschichte Israels und ins und sein Leben. Und dann Vers 6, ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie dürres Land. Da sieht man nochmal, wie es ihm geht. Die ausgestreckten Arme zu Gott hin. Das ist ein Ausdruck dafür, dass er Verbindung aufnehmen will mit Gott. Die Hände sind leer und er wartet, dass Gott was tut. Also er unterstreicht es, seine Worte unterstreicht er nochmal mit seinen Händen, mit seinen Armen. Ausdruck, bitte hilf mir. Es gibt so eine Geste bei Kindern, die auch die Hände ausstrecken und sagen, mach irgendwas oder gib mir irgendwas, hilf mir. Ein Bild hier. Er ist ausgebrannt, meine Seele, mein Leben ist trocken, ist dürr, wie ein ausgebranntes Land, wie Wüste, das war ja das, die Umgebung, wo er gelebt hat. So sieht es in ihm aus. Und dann Vers 7, Herr, erhöre mich bald, manche übersetzen auch schnell oder sofort, mein Geist vergeht, verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren, also die sterben. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Wir würden ihm sagen, hab Geduld und sag Gott, dass du Geduld, er soll dir Geduld schenken. Er sagt, hey, ich bin am Ende, ich brauche jetzt sofort Hilfe. Und er bittet Gott, dass er sein Antlitz, sein Gesicht nicht vor ihm verbirgt. Was heißt das? Das heißt einfach wegschauen. Also wenn da jemand läuft, ne, und du willst mit dem nicht kommunizieren, und du siehst ihn, dann schaust du einfach weg. Ja? Antlitz zu bergen, wegschauen. Ihn nicht wahrnehmen wollen, einfach ihn im Stich lassen. Wir haben nur dieses schöne Wort, mal angesehen sein. Kennt ihr das? Er hat ein hohes Ansehen. Das ist ein Bild auch für dieses angesehen sein. Du bist ein angesehener Mensch. Du bist ein von Gott angesehener Mensch. Gott schaut nicht weg, sondern Gott sieht deinen Wert. Er sieht dich an, er sieht deine Not. Du bist angesehen bei Gott. Also wir denken immer so hochgehoben nur, aber sondern du bist angesehen, du bist ernst genommen. Gott hat dich im Blick. Darum bittet er, dass Gott nicht wegschaut. Und dann dieser Vers, lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Das war für mich das Bild auf das Abendmahl. Zu starten mit diesem gedeckten Tisch von Gott. Der Tisch ist gedeckt. Ich habe noch gar nichts gemacht. Nicht mache den Tisch selber gedeckt, ne, sondern das hat Gott gemacht. Er ist schon da mit allen seinen Schätzen. Am Morgen, bevor ich in den Tag gehe, lass mich den Blick werfen auf dich, auf das, was du bist. Nicht zuerst die Zeitung, nicht zuerst die ganzen Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr so, ich bin so ein Typ, der nachts aufwacht und überlegt, was ist am nächsten Tag. Und das beeinflusst mich dann schon ganz stark, bevor es richtig losgeht. Na, er gibt eine andere Strategie, dass ich am Morgen höre, deine Gnade, also deine ganzen Möglichkeiten, was du bereit hast. Ich möchte es ein bisschen übertragen an unsere jüngeren Leute hier. Es ist ja so ein großes Segen, wenn Kinder und Jugendliche schon ganz früh das Erleben, dass es gut ist, mit Jesus durchzugehen, durchs Leben zu gehen, früh im Leben. Dass sie ganz viel Schrott nicht verarbeiten müssen, den man so anrichten kann im Laufe seines Lebens. Die Tür bei Gott ist immer offen, aber es gibt so unter Kindern mit gläubigen Elternhaus, das ist ein komischer Ausdruck, aber mit gläubigen Eltern, wo die Eltern versuchen, sie einen guten Weg zu führen, zu bewahren, vielleicht mal ein bisschen zu eng oder mal ein bisschen zu weit, das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es bei manchen Kindern, sagen, ja, ich habe nicht so eine Bekehrung erlebt, so Knallfallen, ne? Du fällst in Straßengraben, wachst auf und dann bist du plötzlich, Jesus erscheint dir wie bei Paulus und dann bist du bekehrt. Ich habe das nicht so ein Übergang gewesen, das höre ich ja auch immer wieder hier. Ne? Ich habe viel von Jesus gehört und irgendwann war das für mich bewusst, ich gehöre ihm und ich will mit ihm leben. Es ist doch so ein großes Geschenk, wenn man das so erlebt, wenn man nicht so eine Schwarz-Weiß lebt hat. Denn viele Dinge, die da passieren in so einer Phase, die muss man nachher noch, nicht vor Gott, Vergebung ist da, aber die muss man nachher noch tragen. Manche Dinge werden in diesen Phasen fest gezimmert und die Konsequenzen hat das ganze Leben trotz aller Vergebung, trotz Jesus, das muss man einfach durchziehen. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele aufsehen, wenn man einen Partner heiratet, der nicht gläubig ist, zum Beispiel. Und man liebt ihn und man merkt auch mit der Zeit, Mensch, Jesus ist mir so wichtig. Und wir teilen eigentlich das gar nicht, was mir so wichtig ist. Da legt man Spuren fürs Leben. Das ist nur ein Beispiel, gibt es ganz viele andere auch. Und deshalb ist es schön, wenn man früher diese Gnade erkennen und erleben darf. Ich habe es vorher gelesen am Anfang, diesen Vers, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, Psalm 90, 14, so werden wir jubeln und uns freuen an all unseren Tagen. Also das ist eine tolle Verheißung. Lass mich am Morgen, also früh, am Morgen, bevor es so richtig losgeht, hören deine Gnade, hören deine Gnade. Mir gefällt dieser Ausdruck von Blumhardt so schön, hören, was man droben sagt. Das ist so was Schönes, hören, was man droben sagt, gleich am Anfang. Nicht, was die andere sagen, nicht, was die Presse sagt, auch nicht, was deine Tagesagenda dir sagt, sondern erstmal hören, was man droben sagt. Das wird sicher zusammenkommen mit dem, was dann an diesem Tag kommt. Hören, was man droben sagt. Das ist so ein großer Schatz. Stille Zeit ist es, so ein Wort oder Zeit mit Gott am Morgen. Ich weiß nicht, wer früh aufsteht. Es gibt so Leute, die stehen um 2 oder 3 auf und für die kein Problem, für andere ist es ganz schwierig. Wir merken hier, das ist kein Gesetz, wo Gott sagt, du musst früh am Morgen und wenn du das nicht machst, dann brauchst du bestimmt einen Unfall oder es geht irgendwas schief. Das ist Aberglaube. Sondern das ist ein großartiges Angebot, das hier David formuliert. Zeit mit Gott zu haben, bevor das Getriebe richtig losgeht. Das ist ein Vorrecht. Es ist eine Vorbereitung auf den Tag, letztlich auf das Leben. Auf ihn zu hören, das kann man auch im Auto mal zwischendurch oder so machen, das ist keine Frage. Aber immer wieder das Umschalten zu hören, was sagt man oben. Wir haben so, unsere Ohren sind, ich kann jetzt den Schöpfer nicht kritisieren, ne? Aber es wäre eigentlich schön, wenn unsere Ohren nicht so gehen würden, sondern so, ne? So. Wir hören so stark, was links und rechts von uns gesagt wird, ne? Und nicht so nach oben. Aber das Hören nach oben ist ja auch mehr das Geistliche, was wir hören. Und das ist natürlich vor allem im Wort Gottes übersetzt durch seinen Heiligen Geist in uns im Alltag hinein. Hören, was man droben sagt. Für unsere ganzen unterschiedlichen Lebenssituationen. Manchmal haben selbst Geschwister kein Verständnis für das, was gerade bei uns abgeht. Aber hören, was man droben sagt, das ist was ganz Tolles. Lass uns hören am Morgen deine Gnade. Das ist das, was wir da hören, dass Gott da ist mit seinen Geschenken. Das hebräische Wort, ich bin ja im Alten Testament jetzt oder unterwegs, oder wie er bedeutet, ähnlich im Neuen auch, Erbarmen, die Freundlichkeit Gottes, die Gunst Gottes, die Treue Gottes, Bundestreue da auch alles. Lass uns hören, deine Verheißungen, deine Treue. Gnade bedeutet im Alten Testament auch etwas Besonderes, was über das Selbstverständliche rausgeht. Also du machst echt einen großen Schrott. Und selbstverständlich wäre, dass du geknüppelt wirst dafür. Jetzt so ein Bild gesprochen. Und Gott kommt mit seiner Gnade, geht über das Selbstverständliche, was eigentlich normal wäre, raus. Und dann kommt das Besondere und er streckt uns die Hand entgegen. Oder auch Geschenk, auf das kein Anspruch besteht. Ein Geschenk kann man sich ja nicht verdienen. Abendmahl kann man sich nicht verdienen. Ich habe jetzt so ein Level erreicht, dass ich würdig bin, zum Tisch des Herrn zu kommen. Das ist so ein großer Quatsch. Würdig werde ich dadurch, dass ich mich von seiner Gnade beschenken lasse. Ich kann es nicht verdienen. Das ist Gnade. Und natürlich, wir wissen viel mehr und deutlicher als David damals. Wir wissen von Jesus und seiner Gnade, dass wir aus seiner Fülle nehmen dürfen, Gnade um Gnade. Er ist für uns gestorben und er streckt seine Hand aus und vergibt immer wieder und gibt die Gnade mit auf den Weg, bringt uns immer wieder zurecht. Also lasst uns mit Zuversicht, Hebräerbrief, hinzutreten zum Thron der Gnade. Also es ist in sich stimmig. Ne? Wir kommen zu Gott und ich sage, hey,
Es klopft mir mal auf die Schulter, ich habe einen Tag, super Tag gemacht, da kannst du nur staunen, sondern ich komme zu Gott und sage, Herr, du bist der Heilige und ich bin der Arme, du kennst mich, mein Herz und meine Gedanken und trotzdem darf ich zu dir kommen und ich danke dir, dass du mir den Weg frei machst, ich darf zum Thron der Gnade kommen. Mit allem und jedem Tag und das ist toll. Lass mich hören, deine Gnade bedeutet letztlich, was David hier sagt. Ich möchte unter deinen Augen, unter Gottes Augen, unter Gottes Schutz, unter Gottes Vergebung, unter Gottes Wertschätzung, auch unter dem Urteil Gottes unterwegs sein. Ich möchte hören, wenn er zu mir sagt, hey, du bist völlig falsch, du bist auf dem Abweg, du bist in der Sackgasse, du bist auf dem Weg weg von mir, du setzt falsche Schwerpunkte in deinem Leben und da ist eine Sünde und die müssen wir klären. Das möchte ich für meinen Tag, das möchte ich hören von ihm. Nicht nur ist alles gut und so, ist alles gleichgültig, nein, sondern auch seine Heiligkeit erleben. Nicht nur seine Herrlichkeit, sondern auch seine Heiligkeit, das ist oft verbunden. Ich möchte unter Gottes Fürsorge in den Tag gehen oder durch das Leben gehen. Es gibt so diesen Satz, ich weiß nicht, ob den mal jemand zu mir gesagt hat, aber ich höre dann immer wieder, dass jemand sagt, komm mir aber ja nicht mit. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sätze vielleicht manchmal gehört habt. Das sagt Jesus nie. Er sagt, komm mit allem. Es kommt aber ja nicht mehr. Jetzt bist du 10 Jahre Christ, 20 oder 40. Das erwarte ich aber, dass das nicht mehr passiert. Oh, wir bleiben der Gnade bedürftig. Und für mich ist es was ganz Erfreuliches und Beruhigendes, dass es wirklich so ist. Er ist mit mir unterwegs in meinem Beruf, in meinem Vatersein, in meinem Ehemannsein, in meinem Christsein. Und dann geht es weiter. Ich hoffe auf dich. Also er setzt seine Hoffnung auf ihn und bittet darum, dass Gott ihm den Weg zeigt, den er gehen soll. Also nicht umgekehrt, Herr, ich habe einen genauen Plan und du bist jetzt verantwortlich, dass er gesegnet ist, sondern lass mich deinen Weg erkennen. Nun, du steht, lass mich deinen Weg erkennen, den ich gehen soll. Ist letztlich Leben nach dem Willen Gottes oder Nachfolge oder wie wir das auch formulieren wollen. Oder Paulus hat es so formuliert, finde ich richtig interessant. Man kennt diese Stelle. Die Gnade ist ja nicht nur, die Gnade Gottes gilt ja nicht nur bei der Errettung, sondern die gilt auch auf dem Weg mit Jesus in der Nachfolge, immer wieder neu. Und da schreibt Paulus an die Epheser, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also die Werke, die wir tun sollen, in unserem Alltag und überall, die hat er vorbereitet. Und in seiner Gnade dürfen wir erkennen, was es ist und das auch tun. Sonst können wir viel Wind machen und viel Action und es bleibt nichts. Also wenn du sagst, ich will jetzt an die Zugspitze fahren und du setzt dich einfach ins Auto rein, und sagst, ich fahre jetzt einfach mal los, hast keine Ahnung, wo du gerade bist. Ne? Ich fahre jetzt irgendwie los und du hast keine Ahnung, dann wirst du wahrscheinlich da gar nicht ankommen. Und wenn du sagst, jetzt fahre ich noch schneller und noch ernsthafter, aber wenn du die falsche Richtung machst, dann nützt dann alles nichts. Ne? Und deshalb dieses Bild hier, dieses Geh unter der Gnade, manchmal ist es gar nicht so leicht zu erkennen, wo der richtige Weg ist. Also links ist eher das Düstere und rechts ist eher das Helle. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Der Weg ist relativ gleich so, aber das zu erkennen, das ist eine übernatürliche Geschichte, die da passieren muss, zu erkennen, okay, ich muss jetzt hier an der Stelle rechts abbiegen und eher nicht links. Und es ist auch Gnade, wenn ich ein bisschen links abbiege und merke, das passt gar nicht. Es ist Gnade, sage ich, dreh um. Kein Problem. Also nur hier zu stehen, nur hier zu bleiben, ne, ist auch nichts. Geh unter der Gnade heißt auch sich bewegen. Also den Weg Gottes finden. Seine Werke tun. Das bedarf der Gnade. Tun ja, wir dürfen gehen, wir sollen Dinge wirken für Gott, aber sollen die Werke tun, die er vorbereitet hat. Das ist Leben unter der Gnade. Er fährt dann, und ich habe noch ein Bild. Dieses Leben unter der Gnade und seinen Weg gehen, das kann unter, es vergessen das andere Bild, die können nicht zusammen, das kann unter Umständen mal recht einsam sein. Du siehst die Masse, also an der Eisdiele, wo die meisten Leute stehen, denken, da gibt es beste Eis, oder? Und so denken wir manchmal auch, da wo die meisten hingehen, das ist der richtige Weg für uns. Muss, kann sein, muss aber nicht sein. Vielleicht ist unser Weg mal zwischendurch ein einsamer Weg, wenn Gott uns so führt. Aber es sind seine Wege, die er vorbereitet hat. Das ist durchaus verschieden. Geh unter der Gnade. Und dann fährt er fort, kommen wir jetzt gleich zum Schluss. Er rette mich, Vers 9, er rette mich von meinen Feinden, zu dir nehme ich Zuflucht. Also er bittet, dass Gott diese widrigen Umstände, da waren es Leute, beseitigt, also auf den Weg schafft, wörtlich, Altes Testament hier. Er sucht Schutz bei Gott, das ist für ihn das Entscheidende. Er kommt zu ihm. Also er geht nicht aktiv daran, die jetzt alle zu beseitigen, sondern er sucht Schutz bei Gott. Er geht unter der Gnade. Was lernen wir an der Stelle? Unter der Gnade unterwegs sein, also diesen Weg zu gehen, bedeutet nicht, dass es da keinen Widerstand gibt oder dass es da keine Feinde gibt oder keine Niederlagen oder sowas. Das wird hier auch deutlich. Es gibt Widerstand, es gibt Feinde. Das wissen wir, dass der Fürst dieser Welt noch aktiv ist und er ist auch da aktiv, wo wir unterwegs sind. Und wenn wir den guten Weg Gottes gehen, ist manchmal der Gegenwind noch größer. Aber das ist gut zu wissen, das ist der Weg und da gehe ich jetzt durch. Die Feinde sind noch da, er rette mich. Und dann Vers 10, lehre mich, tu nach deinem Wohlgefallen, das wiederholt sich hier nochmal, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Lehre mich nach deinem Wohlgefallen, das ist nochmal am Morgen deine Gnade hören, das ist nochmal das Gleiche. Du bist mein Gott, du bist der Chef, dir will ich folgen. Und schön, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Heißt für uns auch hier ganz deutlich, zum Gehorchen, zum diesen Weg der Gnade zu gehen, brauchen wir den Heiligen Geist. Brauchen wir den Heiligen Geist, um das zu erkennen und seine Kraft, um das auch wirklich diesen Weg zu gehen. Das macht hier ganz deutlich. Und mir ist an dieser Stelle ist noch heute Morgen noch eingefallen, vergessen was, dieses Wort von Paulus, wo er mal das Gesetz schreibt und wo er sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Also Paulus kann da nicht gemeint haben, der Buchstabe tötet, also die Bibel tötet, da hat er so viele Briefe geschrieben, nicht um uns umzubrechen, sondern uns zu ermutigen, ne? Sondern wir brauchen auf dem Weg die Führung des Geistes Gottes, um zu erkennen, was dran ist. Wenn du die Bibel als Gesetz nimmst, also du, das und das musst du jetzt machen, dann kann das in dem Moment vielleicht genau das Falsche sein. Aber das zu unterscheiden ist so schwierig. Und deshalb ist das Wort Gottes ganz wichtig, um zu sehen, wer ist Gott und wie führt er. Und der Geist Gottes ist der, der das übersetzt, auch in unser Leben hinein. Es gibt manchmal, man kann mit Bibelworten Menschen an den Rand der Verzweiflung bringen. Kann man. Ohne weiteres. Wenn sie aus einer falschen Motivation rauskommen oder in einer ganz falschen Situation gesagt wurden. Nehmen wir die Versuchung von Jesus, der Teufel hat Bibelworte gebraucht, um Jesus zu verführen, um Jesus zu prüfen. Er hat es nicht geschafft, weil Jesus durchgeblickt hat. Also, dein guter Geist, der so führe mich auf ebener Bahn. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, ganz Entscheidendes. Und dann, dann geht es nochmal zum Schluss, da dachte ich, das müssen wir eigentlich weglassen, aber es gehört zu diesem Gebet dazu. Herr, erquicke mich um deines Namens willen, führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen und vernichte meine Feinde um deiner Güte oder Gnade willen und bringe alle um, die mich bedrängen, denn ich bin dein Knecht. Wow. Denk mal, das würden wir jetzt eigentlich nicht so lesen, aber wir sind im Alten Testament und er war in so großer Not, dass er gewusst hat, also wenn Gott jetzt seine Feinde nicht irgendwie wegschafft, dann wird er nicht überleben. Und er sagt es um deine Gnade willen sogar. Also es ist schon ganz spannend. Das Alte Testament, wir würden nicht sagen, wir wollen jetzt ihn umbringen, macht er ja auch nicht. Er bittet Gott, dass er den Unterschied macht. Also das ist schon an der Stelle schon sehr vorbildlich. Und ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich alle viel geistlicher als ich. Aber ich kann schon mal beten oder denken, Herr, schaff mir den oder die vom Hals. Also ich würde nicht beten, bringe um. Nee, das mache ich nicht. Also das mache ich echt nicht, ne? Aber schaff mir den vom Hals. Schaff mir Ruhe. Ich nicht so sehr geistlich, aber wenn man das zu Gott schreit und er macht es dann, wie er das will. Und ich schaffe mir den ja nicht vom Hals, sondern Gott macht, wie er das will. Von daher können wir das Gebet so ein bisschen auch übernehmen und so stehen lassen. Er ist der, der den Weg sieht, und er, der David setzt seine ganze Hoffnung auf Gott, dass er diesen Weg auch gehen, dass er da überleben wird in dieser Situation. Wichtig ist mir der Vers 8 vor allem, aber das Umfeld ist auch wichtig gewesen: Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Da habe ich vorhin ein bisschen übersprungen. Das heißt, ich möchte mit dir unterwegs sein, in deiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit dir. Ich möchte nicht einen tollen, super Weg gehen ohne dich. Der vielleicht viel lockerer ist, vielleicht, wer weiß. Ich möchte nicht ohne dich sein, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein. Und das ist toll, und dazu lädt er uns ein. Prüft euch einfach mal, auf wen ihr hört, auch morgen oder überhaupt, ob ihr mehr diese Prägung aus der Kindheit folgt und euch davon prägen lasst, ob auf wen ihr hört, auf was ihr hört. Es ist gut zu hören, was man oben sagt. Geh unter der Gnade, ich höre so ein Lied von Manfred Siebald, ich finde das passt so schön, das wünsche ich uns auch nach dem Gottesdienst überhaupt. Geh unter der Gnade, lebe unter der Gnade, geh durch den Tag, geh durch das Leben. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Eigentlich jeden Tag, kann man einmal grundsätzlich, aber jeden Tag neu entscheiden, wer soll das Sagen haben in unserem Leben. Manfred Siebald, ich lese kurz ein paar Zeilen aus seinem Lied: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh mit seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Das ist doch schön, oder? Diese Einladung, unter der Gnade zu gehen. Ich möchte mit uns beten, bitte euch aufzustehen, und wir bleiben dann stehen zum Lobpreis, um diesen Gott zu loben und zu preisen, der uns den Tisch steckt, der uns einlädt, jeden Tag oder auch zwischendurch am Tag unter seiner Gnade zu leben und immer wieder mit Zuversicht zu seinem Thron zu kommen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns einlädst, unter der Gnade, unter deiner Gnade unterwegs zu sein. Du bist einfach so anders wie wir, und du hast immer das Besondere für uns. Ich danke dir, dass du ein liebevoller Gott bist, ein Gott bist, der seinen Sohn gesandt hat, damit wir Vergebung haben und uns auch nicht vor dem Heiligen, vor dir, dem heiligen Gott fürchten müssen, sondern dass wir wirklich mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen dürfen. Jedem Moment des Tages, aber auch ganz besonders am Morgen, um uns zu vergewissern über deinen Weg, über die Entscheidungen, die anstehen an diesem Tag. Ich danke dir einfach für dieses ganz, ganz große Geschenk, dass du uns einlädst, auch an diesem Morgen unter deiner Gnade unterwegs zu sein. Du bist immer derselbe. Du bleibst in Ewigkeit derselbe. Ich danke dir, dass das auch für uns gilt. Wir lassen deinen Namen. Amen.